und herzlich willkommen. Mein Name ist Irene Kilubi. Ich bin hier auf der Zukunft Personal Europe und sitze hier in der Podcast-Box mit Simone Mehlmann. Und sie ist eine ganz spannende Person, die ich unbedingt hier in meinem Podcast interviewen wollte. Simone, wer bist du, was machst du und vor allen Dingen, was hat dich hierher verschlagen?
Ja, wer bin ich? Ich bin Simone Mehlmann. Ich bin aus Berlin angereist. Genau, und ich bin mit Sharpist hier. Wir haben auch einen Stand auf der Zukunft Personal und ich war auch vertreten mit einer Keynote auf der Learning and Development Stage und mit zwei Workshops zum Thema Transformation und Coaching. Sharpist ist eine digitale Coaching-Plattform. Ich selber bin auch Coach und bei Sharpist als Director Customer Advisory tätig. Es erklärt sich immer so ein bisschen über meinen Hintergrund. Ich bin Psychologin, ich bin selber Coach. Ich war, bevor ich zu Sharpist kam, ein paar Jahre in der HR-Beratung bei Kienbaum, wo ich Führungskräfteentwicklung und Transformationsbegleitung gemacht habe. Und genau, jetzt bin ich bei Sharpist und unterstütze Organisationen dabei, mit Coaching Transformationen zu bewältigen.
Oh, das klingt ja sehr, sehr spannend. Wird denn eigentlich Coaching immer relevanter? Das kennt man ja schon aus Jahrzehnten aus Amerika, dass sich Führungskräfte regelmäßig coachen lassen, wie beim Sport. Wie ist es denn hier in Deutschland? Ist es endlich angekommen?
Oh, das ist eine Frage, die sehr weit fasst. Ich würde sagen, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie man Coaching definiert. Also ich persönlich definiere Coaching als Business Coaching, also das heißt wirklich in einem geschützten Rahmen sich zu berufsbezogenen Fragen auszutauschen und das wirklich auf eine Art und Weise, dass anders als im Sport wird ja eher gesagt, was jemand machen soll oder was optimiert, und das ist eher beim Coaching so quasi, dass der Coachee selber die Ressource hat und das Element reinbringt und der Coach dabei unterstützt, das Potenzial bestmöglich zu unterstützen. Also das ist vielleicht mal, lange Rede, kurzer Sinn vorweg, was verstehe ich überhaupt unter Coaching? Coaching gibt es ja auch in Deutschland schon länger. In den Organisationen war es aber in meiner Wahrnehmung lange eher so ein bisschen aus der, oh, jetzt Coaching, werde ich zurecht gecoacht, muss ich mich auf eine Couch legen? Und mit einer starken Defizitorientierung verbunden. Und heute ist es eher so, dass es wirklich einen, ja, gar nicht mehr was Negatives ist, sondern immer eher im Gegenteil. Also es wird zur Mitarbeiterbindung eingesetzt und nicht nur zu Entwicklungen. Es reicht nicht, um jemanden hinzuentwickeln, also vom Negativ kommenden. Und zunehmend vor allem auch unter diesem Transformationsaspekt. Und ich glaube auch, das ist so meine Wahrnehmung, ja, es sehr präsentes Thema inzwischen, immer noch sehr divers in der Diskussion. Also ich glaube, es gibt immer noch viel Unterschiedlichkeit auch, wie es wahrgenommen wird und wie es eingesetzt wird. Aber was meines Erachtens durchsickert in den Organisationen, dass unsere Welt so komplex ist und auch Technik und Digitalisierung immer einen größeren Stellenwert annehmen, aber dass der Mensch letztendlich, deswegen sind ja auch hier auf der Zukunft Personal mit ganz vielen HR-Lern, wo der Mensch ja eh im Vordergrund steht, dass das halt nicht hilft, ausschließlich Prozesse und Systeme in einer Organisation zu ändern, wenn man transformieren möchte, sondern dass die Menschen auch mitgenommen werden müssen und dass das halt unter anderem mit Coaching passieren kann. Und das andere ist auch, wenn ich so Technik, Digitalisierung angesprochen habe, dass gerade oder obwohl vieles umso technischer wird und jetzt auch KI gerade so das Megatrendthema ist, ist ja so originär menschliche Fähigkeiten wie auch soziale oder emotionale Kompetenz gibt, Mitgefühl, Reflexion, Self-Awareness, und dabei kann halt Coaching ganz anders unterstützen als zum Beispiel auch Training oder eher ja nach außen orientierte oder Gruppen-Setups.
Ja, sehr, sehr spannend. Du hast ja vorhin angesprochen, Business Coaching, ne? Speziell jetzt. Ja. Wer ist denn eure Zielgruppe und zu welchen Themen bietet ihr Coachings an?
Also Sharpist Kernzielgruppe sind Führungskräfte, wobei natürlich das nicht ausschließt, dass auch andere Mitarbeitergruppen gecoacht werden, aber wir sind davon überzeugt, dass Führungskräfte nach wie vor und das auch trotz oder gerade der ganzen New Work-Diskussion, die Rollen innehaben, die besonders gefordert sind, wo auch der Hebel, was zu verändern, groß ist. Deswegen, genau, unsere Zielgruppe sind Führungskräfte. Und den zweiten Teil deiner Frage habe ich gerade vergessen, den müsstest du nochmal nennen.
Das ja, genau, nämlich, zu welchen, ja, kein genau. Problem. Zu welchen Themen bietet eigentlich Coachings an?
Ja, genau.
Ja.
Also auch da müsste ich so ein bisschen ausholen, weil wir ja ein B2B-Business sind. Das heißt, unsere Hauptansprechpartner sind ja erstmal die Entscheider aus HR, die mit einem bestimmten Auftrag kommen. Und im Kern, ich habe es jetzt schon gesagt, also gerade ist es wirklich viel Transformationsbegleitung, ist ein Hauptanlass, aber selbstverständlich auch eher klassisch Führungskräfteentwicklung. Das ist oftmals die Initiation, auch Coaching einzuführen, aber auch aus Bindungsgründen, also fürs Employer Branding, aber dann auch für die Retention. Und als viertes großes Thema beobachten wir auch Mental Health, also was ja auch auf der ZBE
Resilienz auch bestimmt, oder?
Genau, also wir arbeiten auch mit, genau, Resilienz ist tatsächlich auch in unserem Portfolio mit inbegriffen, weil wir ja nicht nur Business Coaching anbieten, sondern auch eine App, wo man auch so kleine Learning Nuggets bearbeiten kann in Selbstreflexion, selbstgesteuert. Und da ist Resilienz ein Riesenblock neben Selbstteam und Organisationsführung, den wir auch abbilden. Mhm. Und weil ich gesagt habe, ich muss so zweigeteilt auf deine Frage antworten, ist, wenn jetzt so die Anlässe, mit denen die Unternehmen kommen. Und auf individueller Ebene ist es dann natürlich viel ja, feinkörniger auch, was letztendlich bearbeitet wird. Und das rankt sich tatsächlich um diese Themen, ne? Resilienz, Selbst, Team und Organisationsführung und ist dann sehr, sehr speziell, sehr individuell.
Wenn du das Thema Transformation ansprichst, geht es hier um Coaching-Begleitung für die individuelle Transformation oder um die organisationelle Transformation?
Beides, wobei der Hauptauftrag die Transformation in der Organisation sind. Und das wirst du auch merken aus deiner Berufspraxis oder gerade, wenn man mit Leuten spricht, das ist so das Thema, dass eigentlich Organisationen sind so gefordert, auch Businessmodelle, Strukturen, Prozesse, Zusammenarbeit zu ändern. Das bewegt viele und dafür setzen wir Coaching ein. Aber natürlich ist Coaching auch eine Intervention, die auf individueller Ebene transformiert und verändert.
Okay, gut. Versuchen wir das mal einfach mal praktisch durchzugehen, ne? Damit sich die Leute das einfach vorstellen können, besser greifen können. Da ist jemand aus der HR-Abteilung, der würde jetzt bei euch anrufen und sagen, wir haben jetzt zum Beispiel eine digitale Transformation bei uns in der Organisation. Könnt ihr unsere Führungskräfte coachen, um diesen Wandel zu begleiten? Wäre das so ein Auftrag?
Das wäre definitiv ein Auftrag. Und dann können wir noch genauer fragen, also wie genau sieht die digitale Transformation aus? Führungskräfte, wie viele Führungskräfte habt ihr denn? Also in welchen Bereichen? Was genau soll sich dann verändern? Woran merkt ihr denn, dass das Coaching auch erfolgreich dazu beigetragen hat, dass die Transformation gelingt? Das wären dann unter anderem einige Fragen, die wir dann stellen würden, wenn wir mit den Entscheidern ins Gespräch gehen.
Wie funktioniert denn so ein Coaching konkret dann bei Sharpist?
Ich habe schon ein bisschen was dazu gesagt, weil wir, wie gesagt, synchrones Online-Coaching anbieten. Das wäre dann so wie, also es ist über unsere Plattform, aber letztendlich wie Videotelefonie, wie man das auch spätestens seit der Covid-Situation gewöhnt ist. Also man trifft sich digital mit seinem Coach, das sind zertifizierte Business Coaches, und hat dann eine Session. Und zusätzlich steht den Coaches die Sharpist-App zur Verfügung, wo der gesamte digitale Coaching-Prozess begleitet wird. Also zum einen von der ersten Zielanalyse, aber auch die ganz praktisch, ja, die Terminierung der Sessions. Und zusätzlich diese Bibliothek, die ich kurz erwähnt hatte, unter dem Begriff Microtasks, Microlearnings. Ja, dass halt über die App ganz viele verschiedene Übungen zur Verfügung stehen, die dann zusätzlich und zwischen den Sessions bearbeitet werden können. Das ist unser Kernprodukt für die Nutzer und Nutzerinnen. Wenn wir aber weil wir ja B2B arbeiten und an die HR-Entscheider gehen, steht ein L&D-Dashboard, also ein Learning and Development-Dashboard zur Verfügung, wo auf aggregierter Ebene Informationen zu den Coachings gegeben werden. Und das ist natürlich ganz praktisch für HR und auch super hilfreich, weil Coaching ist irgendwie eine Blackbox, muss es auch sein, ja, weil es genießt höchste Vertraulichkeit. Ich sage auch immer, neben dem Ethischen, als Coach wird er gar nicht funktionieren. Ja? Also wie soll man coachen, wenn man nicht diese vertrauliche Basis hat? Aber es ist eine Blackbox. Ja? Und wenn ich jetzt als Organisation meinen Führungskräften Coaching angedeihen lasse, ich weiß eigentlich nicht, was passiert. Ich gebe ja die Kontrolle ab. Ich sage zwar ja, macht mal hier, es hilft es bei der digitalen Transformation, aber woher weiß ich eigentlich, dass das so funktioniert? Und da hilft halt unser Dashboard super bei, da Transparenz auch reinzubekommen für die HR-Entscheider, wo sich dann auch kollateral auch einfach Ergebnisse zeigen, die auch für die Organisationsentwicklung insgesamt hilfreich sein, sein können. Genau, also das, und du hast aber gefragt, wie läuft das Coaching bei Sharpest ab? Das wäre jetzt wieder so das Gesamte, der gesamte Prozess.
Genau, was oder, vor allem spannend wäre zu wissen, wenn man sich auf so einen Coaching-Prozess einlässt, wie lange dauert das üblicherweise und in welcher Frequenz finden diese Coaching-Sessions statt?
Genau. Also unser regulärer Einstieg sieht 12 Stunden über eine Laufzeit von 12 Monaten vor. Und das würde ich auch empfehlen. Also
eine Stunde pro Monat?
Im Schnitt, genau.
Reicht das?
Das kommt darauf an, was man erreichen möchte. Also eine Veränderung ist vor 6 Monaten schwerlich zu erreichen, ist meine, oder auch was man jetzt forschungsbasiert liest, schwer zu erreichen. Gibt es auch, kommt immer auf die Fragestellung auch an. Aber 6 bis 12 Monate ist für große Veränderung, so das Minimum. Und was wir empfehlen, ist am Anfang von diesen 12 Monaten eher auch hochfrequenter erstmal zusammenzuarbeiten, ne, um die Beziehung aufzubauen, das Ziel höhere zu klären.
Genau.
Genau. Und dann eher, wenn man sich kennt und das Thema ein bisschen klarer umrissen ist, kann man auch mit größeren Abständen arbeiten, zumal ja auch die App zur Verfügung steht. Aber natürlich, ja, also wir verstehen ja auch Coaching als Element Lernen zu begleiten. Also wir sind ja eine Coaching- und Lernplattform und Lernen hört ja nicht nach 12 Monaten auf. Ja, also deswegen,
nee, deswegen hätte ich auch gesagt, dass das ist, und ich meine noch nicht mal so von der Dauer, sondern von der Frequenz. Das wären halt, du sagst 12 Stunden in 12 Monaten. Ich hätte jetzt gedacht, eine Stunde im Monat wird zu wenig, hätte ich jetzt vom Gefühl her. Aber ich bin auch Laie, deswegen frage ich dich ja auch als Expertin.
Ja.
Ne? Ja. War also erst immer eine Wahrnehmung. Also, nur eine Stunde im Monat, reicht das?
Genau, also wie gesagt, also meine Erfahrung auch als Coach ist, dass es am Anfang schon wichtig ist, eher hochfrequenter zu arbeiten. Aber ab einem bestimmten Punkt muss nicht die Frequenz ausschlaggebend sein für ein Ergebnis. Ja, weil Coaching basiert ja auch darauf, dass du dein Gegenüber als Coach befähigst, selber quasi die Dinge zu lösen. Und deswegen kann es auch, befähigst du ja darin auch mit längeren Abständen, dass die Person was erwirkt. Und ich finde das sogar ganz oft spannend, weil ich auch selber coache, wenn ich auch mal wegen Urlaub oder Krankheit jetzt Coaches dann länger nicht gesehen habe. Manchmal denke ich dann am Anfang, jetzt sind sie krank oder jetzt ist Urlaub und so geht nicht voran. Und oft, wenn ich sie dann sehe, denke ich so, wow, okay, was ist denn da alles passiert? Also es hat nicht unbedingt mit der Dichte der Sessions zu tun, ob sich eine Person verändert.
Okay, ja, sehr gut zu wissen. Again what learned, ne? Wie grenzt sich denn eigentlich Coaching von anderen Modellen wie Sparringspartner oder Mentoring? Ne? Ist ja auch gerade sehr en vogue, würde ich mal sagen. Was würdest du sagen, wie sich das abgrenzt?
Ja. Genau, das ist auch immer die Frage, ne? Was ist Coaching eigentlich? Und es ist auch wichtig, finde ich, diese Abgrenzungen vorzunehmen, vielleicht sogar noch von anderen Facetten, wie die du jetzt gesagt hast, also auch wie Consulting und Psychotherapie, das würde ich sogar zusätzlich zu Mentoring und Sparring noch hinzunehmen wollen, um so
die ganze Bandbreite, siehst du? Ich wusste doch, du bist die Expertin, die richtige Person hier eingeladen.
Ja, ich habe jetzt noch keine Antwort dazu gegeben, mache ich immer gerne noch, genau. Genau, also Coaching ist ja erstmal einen geschützten Rahmen, bilateral, es gibt auch Teamcoaching, ich gehe jetzt mal nur aufs 1-zu-1-Coaching ein. Wie ich es vorhin schon gesagt hatte, eine Person zu befähigen, ihr Potenzial bestmöglich auszuschöpfen, wobei der Coachee verantwortlich ist fürs Ergebnis und der Coach für den Prozess. Das ist jetzt mal eine mögliche Definition von Coaching, die ich einfach mal hier hinstelle. Und du hattest jetzt Mentoring genannt. Mentoring ist ja eher ein Unterschied in der Seniorität zwischen dem Mentor und der oder die Mentee. Das heißt, es ist jemand, also auch ich bin zum Beispiel auch ehrenamtlich bei MentorMe, das ist ein gutes Beispiel. Ich mache jetzt einfach mal Werbung, weil ich die auch super
Karin, finde. Karin Heinzel.
Genau, dass die Mentoren in der Regel Personen sind mit schon mehr Berufserfahrung oder auch einem Background in Geschäftsführung oder Coach oder also irgendwie beratend, um auch quasi in diese Art Gespräche gehen zu können. und dass dann die Personen, die Mentees sind, in der Regel noch junioriger sind oder an einer anderen Stelle in ihrer Berufslaufbahn stehen. Dann geht es eher auch um Ratschläge, Tipps oder wie hast du das denn gemacht und was würdest du mir denn empfehlen, was sind so deine Erfahrungen? Also es geht auch mehr um quasi Erfahrungsaustausch aus der anderen Brille heraus. Sparring ist für mich auch etwas, wo es stärker in Ratschläge geht, wo ich auch zuhöre natürlich als Sparringspartner, aber auch positioniere, um eine Reibungsfläche dann zu geben für die Person, die in Sparring geht. Ja? Oder auch Sparring ist von der Zielgruppe eher auch im Executive-Bereich, wo teilweise diese, sag nicht, dass Coaching da nicht auch hilft, aber Sparring dann manchmal, wenn es um wirklich strategische Themen geht oder auch um Schnelligkeit, ja schnell eine Antwort zu einer Business-Entscheidung, da kann Sparring dann hilfreich sein. Ja, das einmal auszuspeichern mit dem Sparringspartner und dann irgendwie einen Spiegel vorgehalten zu bekommen und auch irgendwie vielleicht sogar Fachinput, was Beratung natürlich noch viel stärker auch macht und Psychotherapie nochmal ein ganz anderes Feld. Ja, also Coaches, die nicht auch Psychotherapeuten sind, sind natürlich überhaupt nicht in der Form geeignet, bestimmte Themenfelder abzudecken und wären auch in der Grenzüberschreitung ihrer Kompetenz meines Erachtens, wenn sie bestimmte Personen dann begleiten. Ja, also es braucht auch diagnostische Kompetenz, auch im Coaching, um nämlich zu unterscheiden, ob jetzt jemand eher psychotherapeutisch unterstützt werden sollte oder halt durch Coaching.
Absolut, ja. Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Also das klingt absolut plausibel und sollte man auch gut abgrenzen können, ne? Weil nur dann kann man wirklich auch entscheiden, ob die Methode auch für einen geeignet ist oder nicht, ja? Du hast es auch ein paar Mal betont, dass euer Coaching bei Sharpist digital stattfindet, ja? Aber braucht sich gerade beim Coaching diese persönliche Nähe und diese Bindung, die man eigentlich nur face-to-face in persona erreichen kann?
Na, die Diskussion gab es ja vor allen Dingen vor der Corona-Pandemie massiv, als sich auch dann das digitale Coaching im Markt noch anders entwickelte. Und dann quasi wurde die Diskussion gar nicht mehr so stark geführt, weil es gar nicht anders gegangen wäre. Und da wäre ja Coaching als Berufszweig ausgestorben, wenn man gesagt hätte, es funktioniert sonst gar nicht. Aber auch völlig unabhängig von dieser eher gezwungenen Situation weiß man aus der Forschung, und ich halte da sehr viel auf die Elke Berninger-Schäfer, die ja im Online-Coaching Pionierin auch in Deutschland ist in dem Bereich, die auch ganz viel Forschung auflistet in ihrer Literatur, dass es auch viele Vorteile gibt, sogar von digitalem Coaching, ganz andere Phänomene, wie zum Beispiel, dass die Selbstoffenbarung erhöht ist. Das kennt auch jeder, ja? Also man hat eine andere Kollegin hat das mal Netto-Kommunikation gesagt. Man macht gar nicht so ein Vorgeplänkel, ne? Woher kommst du jetzt, willst du einen Kaffee, wo hängen wir deinen Mantel auf? Sondern man ist direkt in der Situation. Und auch durch diese physische Distanz, diese scheinbare Vorstellung, ach, ich treffe die Person vielleicht eh nie in echt, findet eine ganz andere Offenbarung direkt von vornherein statt, was natürlich hilfreich ist für Coaching, wo es auch darum geht, sich zu öffnen. Ja, das ist jetzt eins von vielen Beispielen. Also ich habe viel physisch gecoacht und viel digital gecoacht. Es ist anders, es ist unterschiedlich. Bestimmte Informationen hat man natürlich nicht. Ja? Ich habe nicht die ganze Repräsentanz der Person von Scheitel bis zu Fußsohle, was ja auch Informationen liefern kann. Ne? Es ist abgeschnitten. Also auch, ich hatte zum Beispiel auch eine Coachima, die schwanger war und die es dann relativ spät erzählt hat. Das ist ein komisches Thema, weil das ist ja relevant, wenn man jemanden im Berufsleben coacht. Das hat ja irgendwie Einfluss darauf, bei einer Frau irgendwie, wie dann so die nächsten Monate sich gestalten. Auch für die Rolle, die man diskutiert. Also es gibt Unterschiede und der gravierendste ist wahrscheinlich auch tatsächlich, dass kein Augenkontakt im digitalen Raum aktuell möglich ist. Es gibt schon Behelfsmittel durch künstliche Intelligenz, aber es ist nicht wirklich möglich, einer Person in die Augen zu gucken, und ein Rapport wird natürlich stark aufgebaut durch Augenkontakt. Aber es geht, und ich habe auch ganz spannende Sachen erlebt, dass dann Personen unbedingt sich auch treffen wollten, dann ging das wegen Covid nicht, und dann, als es dann ging und die Öffnungen kamen, war das gar kein Thema mehr, war sogar eher so, ach nee, ist doch super, ist doch praktisch, passt alles so. Also ja, es ist unterschiedlich, es hat irgendwie Einschränkungen auf beiden Seiten, aber es ist in keinster Weise so, dass der Veränderungsprozess in einem Coaching darunter leidet. Also zumindest habe ich es so bisher immer erlebt und so findet man es auch bei Kollegen oder kann es auch nachlesen.
Ja, du hast mir auch so ein bisschen schon die Steilvorlage gegeben. Man könnte ja annehmen, wenn digitales Coaching möglich ist, etabliert ist und gar keine Nachteile hat, dann liegt ja irgendwie KI-gestütztes Coaching gar nicht mal so weit entfernt. Wie ist deine Meinung dazu?
Also ich sage dazu immer, ich bin weit davon weg, KI-Expertin im Coaching zu sein. Das ist vielleicht so, wo ich immer denke, ah, da muss ich noch mal mehr hingucken. Da bin ich auch so ganz transparent
mit meiner eigenen Flanke. Ne?
Irgendwie, sobald es auch so viel Neues immer gibt und ich auch manchmal mit so Themen, die dann sehr prominent werden, denke so, oh, lasst mal erstmal alle austoben,
ich
bis
auch.
Ich das so geordnet
genau
hat, was so wirklich relevant ist. Also es ist jetzt sehr persönlich. Aber ich sage, witzig, ja, genau. Ich sage trotzdem gerne was dazu. Ich habe nämlich ja letzte Woche mit der Anke Paulik, die ja auch im Coaching-KI-Bereich irgendwie Vorreiterin ist, gesprochen. Das habe ich auch schon zitiert bei LinkedIn. Die sagte, momentan zeigen Studien, dass 1% aller Coachings mit Virtual Reality laufen und 2% sind KI-unterstützt von allen Coaching-Prozessen. Das muss man sich mal überlegen. Da sieht man so, es ist wirklich in den Anfängen. Und es gibt jetzt auch von Studien, die ich super spannend finde, unter anderem von Jonathan Pesmo, der irgendwie auch zu Coach-Ausbildung gesprochen hat, oder auch wie sich der Markt entwickeln wird und dass man eher davon ausgeht, dass es auch Zielgruppensegmentierung dann gibt, dass also eher quasi Persönliches, ob jetzt, sag ich mal, physisch oder online, mag ich jetzt mal außen vor lassen, mit Executives passiert und quasi über verschiedene Level- und Mitarbeitendengruppen auch eine stärkere Demokratisierung von Coaching stattfinden kann, wenn man stärker technologisiert. Ja? Und dass man auch für einfache Fragestellungen und eher für Mitarbeiterlevel stärker KI einsetzt. Ja? Und Chatbots funktionieren ja auch schon gut für einfache Fragestellungen, aber es stößt natürlich an seine Grenze, ja, und aber es funktioniert, ja, man weiß ja aus der Psychotherapieforschung ja tatsächlich auch, ne, dass Coaching oder Therapie in dem Fall mit Avataren funktioniert. Eine wichtige Voraussetzung dabei ist immer, dass die Person weiß, dass sie mit einer künstlichen Intelligenz interagiert, weil es sonst natürlich zu einem massiven Vertrauensverlust kommt, wenn ich denke, ich spreche mit einem echten Menschen. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, wenn man KI-unterstützt coacht.
Ich würde mal fast behaupten, es gibt bestimmte persönliche Attribute eines Menschen, die eine KI einfach nicht nachempfinden kann. Empathie vielleicht, ja, also weiß ich nicht, ne? Vielleicht bin ich einfach zu weit davon entfernt. Ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, wie eine KI Empathie nachempfinden kann. Wobei es auch für manche Menschen schon schwierig ist. Sie soll es dann erst eine KI kennen, oder?
Genau das Gleiche habe ich auch meiner Keynote gesagt und jetzt in den Workshops, die ich gemacht habe, exakt das Gleiche. Dann ist es auch so ein bisschen mein eigener psychologischer Background, dass ich denke, das kann doch nicht sein, dass wir so ersetzbar sind als Menschen. Aber ich denke genauso, es ist für den Menschen schon so schwierig. Und wir sind ja diejenigen, die jetzt zumindest in der Anfangsphase der künstlichen Intelligenzen die Daten einspeisen, um die KI zu füttern, damit überhaupt agil zu werden in ihrem Algorithmus.
Ja.
Und wenn wir das schon nicht richtig können, ja, ich meine, da kann man Psychologe sein, Trainer, Führungskraft, 1000 Kommunikationstrainings, es wird immer zu Konflikten kommen zwischen Menschen. Ja, und habe ich vorhin auch gesagt, und demnächst gibt es dann noch die Konflikte zwischen künstlichen Intelligenzen und Menschen. Das wird dann auch nochmal meines Erachtens wahrscheinlich ein Beratungsfeld. Es gibt ja schon so Witze wie, wer in der Familie spricht jetzt irgendwie Alexa an, ne? Das ist ja auch schon eigentlich eine
Involvierung. Auf wen hört sie?
Es ist ja auch schon ein Konflikt, es ist schon ein Streit. Und wie positioniert sich dann die künstliche Intelligenz selber dazu?
Absolut.
Ja, wird interessant für uns alle.
Ja, also ultra spannend. Ja, also du gehst auch wirklich bei dem Thema Coaching auf und sehr in die Tiefe. Vielen Dank dafür. Was sind denn für dich so die drei Top-Erfolgsfaktoren eines gelungenen Coaching-Prozesses?
Meinst du das jetzt eher wieder auf individueller Ebene oder tatsächlich bei der Implementierung in der Organisation?
Genau, Organisationsebene. Ne? Das ist das, was auch unser Publikum am meisten interessiert. Natürlich auch das Individuelle. Ja. Aber letzten Endes auch, wie man das für Unternehmen auch erfolgreich machen kann. Ja.
Also meines Erachtens steht und fällt es damit, inwiefern der Buy-in von dem Senior Management da ist. Also das würde ich mal sagen, ist das Nonplusultra. wenn HR-Entscheider, und es gibt viele, die sind auch Coaches, die sind super Coaching-affin, super begeistert, aber wenn wirklich Senior-Mensch mit nicht im Boot ist, dann kann das manchmal verschenkte Liebesmüh sein, dieser Enthusiasmus. Ja, also man muss wirklich dass die Entscheider davon überzeugen, dass Coaching hilft, bei was jetzt auch immer, meistens ist es aktuell Transformation. Das ist ganz wichtig. Und dann, wenn man so weit ist und das entscheidet, gemeinsam mit dem Senior Management, dass man noch mal gut kommuniziert. Ja, was ist Coaching? Du hast die Frage auch gestellt. Also was ist Coaching? Wie sieht so ein Prozess aus? Was kann passieren? Was wird auch nicht passieren? Also im Sinne von Erwartungsmanagement.
Ja.
Ganz, ganz wichtig.
Das ist ja irgendwie das Fundament, ne? Wenn man gerade anfängt, so einen Prozess zu initiieren. Ja,
ja, total. Und natürlich in Richtung Organisation auch noch gemeinsam dann für uns als digitalen Coaching-Anbieter auch zu besprechen, was erwartet ihr dann auch als Organisation? Ja, was soll sich dadurch ändern, um sich auch messbar machen zu lassen? Weil es ist, wie gesagt, es ist eine sehr weiche Intervention, es ist eine ganz intime Intervention. Und wie mache ich die dann sichtbar auch in einer Organisation?
Ja, absolut. Ah, schön, dass du das Wort, den Begriff intim, ne? Es ist sehr Intimität, weil man offenbart sich, wie du da vorhin auch gesagt hattest, man gibt ja was von sich preis und da muss man einfach der Person voll vertrauen können, ne? Absolut. Würdest du auch sagen, das ist eine der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines geeigneten Coaches? Weil du hast auch gesagt, bei Sharpest sind sie auch alle zertifiziert, ne? Worauf legt ihr da Wert?
Wir haben so eine ganze, ich sag immer, Batterie an Auswahlkriterien. Ja. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, genau.
So weil auch die wichtigsten, ja.
Also die Zertifizierung ist ja erstmal was schon abnimmt uns bei der Selektion, weil man ja für die Zertifizierung bei einschlägigen Coaching-Verbänden eine bestimmte Anzahl an Coaching-Stunden schon absolviert hat, einen bestimmten akademischen Berufshintergrund vielleicht hat auch und ein bestimmtes Wissen oder unten auch ein ethisches Verständnis von Coaching. Das nimmt uns ja die Zertifizierung in dem Fall ab, nochmal en Detail zu überprüfen, sage ich mal, an der Stelle. Was uns auch wichtig ist als Sharpest, weil wir ja auf die Zielgruppe Führungskräfte fokussieren, dass unsere Coaches auch alle selber Führung verstehen und im besten Fall selber schon in der Linie auch tätig waren in großen Unternehmen oder Mittelständlern.
Ja,
ja, das ist auch einfach, es macht einen Unterschied und auch Organisationen verstehen. Deswegen betone ich auch selber immer so den Begriff Business Coaching, weil Coaching ist so breit.
Ich weiß.
Und das halt heißt halt wirklich, dass die Coaches verstehen, wie tickt eine Organisation und im System dann diese Führungskraft, die gecoacht wird.
Absolut.
Das, würde ich sagen, sind so die Kernkriterien auch zur Auswahl.
Genau. Da sprichst du auch einen wichtigen Aspekt an, ne? Weil Coaching, der Begriff ist auch nicht geschützt. Ja, kann sich leider jeder so schimpfen. Und ich mache immer gerne den Witz, der oder die Leadership Coach noch nie Führungskraft war, aber will anderen beibringen, wie man Leadership, also ein Team führt. Ja,
ja,
das ist immer so ein bisschen,
ja, wobei, da würde ich Jein sagen. Jein, da würde ich tatsächlich Jein sagen, weil es gibt ja diesen Spruch, auch man muss kein Steak in der Pfanne zu sein, um zu wissen, dass die Hand, dass das Fett heiß ist. Ja, ich glaube, weiß nicht, ob
ich
das genau
nie gehört.
Das irgendwie so.
Also, aber ich bin auch schlecht auch, in deutschen Redewendungen. Aber
das wahrscheinlich ist die auch falsch, aber irgendwie so eine Art.
Das ist, du weißt, Steak. Also, das ist aber für die gut.
Aber das quasi, und es gilt ja auch, du wirst niemals Experte, Expertin einer Person sein. Niemals. Ich meine, man selber kennt sich ja schon nicht und hat so viele irgendwie blinde Flecken. Und auch wenn jetzt jemand Coach ist oder ich mache da mal den Vergleich, ziehe ich mal den Vergleich zur Psychotherapie. Hoffentlich hat nie jemand alles erlebt, was ein Gegenüber erlebt oder auch, ne, also auch beim Coaching.
Stimmt, ja.
Und deswegen ist es keine Grundvoraussetzung, alles selber erlebt zu haben, weil man ist ja, wenn man Führungskraft war, war man auch man selber als Führungskraft in der Organisation XY als Führungskraft.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass man alles tatsächlich erlebt haben muss, dass es eher auch um Einfühlung ankommt und an ganz, ganz aufmerksames Zuhören, aber definitiv ein Muss, eine Organisation mal von innen gesehen zu haben.
Kann
das denke ich. Das denke ich.
Ja, das hattest du vorhin auch
gut
betont, ne? Ja. Dass ihr auch, die da arbeiten, diesen Background auch habt, ja?
Mhm.
Genau, also ja, sehr gut. Wie messe ich überhaupt den Erfolg eines, ich sag mal, Coaching-Initiative, eines Coaching-Prozesses? Weil du hast es auch so schön ausgedrückt vorhin, es ist ja eine weiche Intervention. Wie kann ich das denn mit harten KPIs messbar machen?
Ja, du machst es jetzt auch schon so ironisch. Ich glaube, das ist immer so die beliebteste Frage, ne? Überhaupt jeder Personalentwicklungsmaßnahme. Man wird dann immer Kirkpatrick oder so irgendwie strapaziert mit den verschiedenen Ebenen, was man messen kann. Aber natürlich ist so der Ritterschlag, wenn man jetzt den Return on Investment von Coaching wirklich ROI messen kann. Genau.
Ich wollte nicht wieder diesen Begriff reinhauen, aber genau, wirklich.
Das will natürlich jeder. Es gibt dazu auch Studien und der auch sagt, dass der ROI bei irgendwie 700% liegt. Ich selber muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, so richtig gibt es den ROI von Coaching noch nicht. Es traut sich nur keiner so richtig zu sagen, also dass man wirklich nachlesen kann, so ist es in wiederholten Studien oder auch Meta-Analysen, wenn es jemand bekannt ist, kann er es mir gerne schicken. Ja, es gibt das aber sehr rudimentär. Was man aber natürlich machen kann und sollte, ist Ziele festzulegen für die Organisation, mit der man arbeitet. Und das kann man, ja. Also man kann ja festlegen, was sich verändert haben soll. Wenn man zum Beispiel Leadership Principles einführt, ne, was wir auch viel machen, dass wir das dann begleiten mit Sharpest Coaching, dass man dann auch genau weiß, was sind die Leadership Principles und wo sollen sie in der Kultur gelebt werden nach einem Jahr Coaching, sage ich mal zum Beispiel. Absolut. Das ist ja messbar. Oder man integriert, und das passiert auch ganz oft bei unseren Kunden, andere diagnostische Instrumente, dass man zum Beispiel eine Prä-Post-Messung von 360 Grad hat, zwischen einem Coaching-Prozess, wo dann Verhaltensrückmeldungen von Peers und Mitarbeitenden und Vorgesetzten gegeben werden, wo man halt auch nicht zu 100%, weil es dann verschiedene Faktoren gibt, aber zumindest dann das Coaching irgendwie auch mit reinrechnen kann. Genau, man weiß aber aus der Coaching-Forschung, dass es die Leistungsfähigkeit steigert, man weiß, dass es die Selbstwirksamkeit steigert, das Wohlbefinden. Ja, also es gibt schon viel zur Wirksamkeit von Coaching selbst, gibt es relativ viel Forschung, aber es gibt halt so zu diesem Impact auf die Organisation, gibt es halt meines Wissens noch nicht so viel Einschlägiges.
Ich vergleiche das auch immer gerne mit Urlaub.
Ja, wie meinst du das?
Ich fahre ja auch in Urlaub und fühle mich dann einfach besser, erholter. Aber ich kann es auch nicht messen irgendwie und sagen, wie viel erholter. Aber dieses Gefühl einfach auch, ne, das kann man irgendwie auch nicht messen, weil das auch oftmals auch ein subjektives Empfinden. Es sei denn, man hat natürlich Ziele definiert, die man messbar machen kann. Aber letzten Endes, korrigiere ich mich, wenn ich falsch, Coaching soll auch das eigene Wohlbefinden, auch das subjektive Wahrnehmen eines Optimierungsprozesses herbeiführen? Oder siehst du es anders?
Wobei, das kann man ja. Also das kann man ja messen. Also das ist auch, deswegen habe ich auch gefragt, immer auf welcher Ebene. Ne? Wenn es jetzt auf Impact auf die Organisation ist, ist es schon ein bisschen schwieriger, aber aufs Individuum, eine Selbsteinschätzung, das ist ja, kann man ja messbar machen. Und Coaching, gutes Coaching steht und fällt ja auch mit einem klar definierten Ziel. Und wenn ich ein Ziel definiere am Anfang, und das auch als roten Faden habe während der gesamten Laufzeit des Prozesses, kann ich ja auch am Ende fragen, ja, auf einer Skala von 0 bis 10, wo stehst du denn jetzt mit deinem Ziel? Oder auch zwischendrin mal. Und damit wird ja die Erfolgsquote auch sichtbar. Ja.
Was ich auch interessant fände zu wissen, gibt es denn so Coaching-Methoden, die sich bewährt haben, etabliert haben, oder gängige Coaching-Methoden, die man kennt, gerade im Business-Kontext?
Es gibt ganz, ganz, ganz viele Methoden.
Glaube ich, ja. die man vielleicht kennen sollte.
Und verschiedene Coaching-Schulen.
Ach ja.
Ich ganz persönlich vertrete eher den Ansatz, dass gutes Coaching mit dem Rapport und der Intensität oder der Tragfähigkeit der Beziehung zwischen Coach und Coachee steht und fällt. Und auch dazu gibt es ja auch Forschungsergebnisse. Und dass das letztendlich das Fundament ist und man dann darin sich bewegt, welche Methoden man auch mit welchem Coachee vielleicht anwendet. Aber man sollte in keinem Fall kommen, jetzt gibt es die Methoden und ich mache die einfach mal wie so einen Auftrag. Es hilft sicherlich, einen Bauchkasten zu haben und zu wissen, an welcher Stelle im Prozess hilft jetzt welche Methode. Aber wichtiger ist aus meiner Sicht wirklich, in die Beziehung zu investieren und sehr Aufmerksamkeit da drin zu sein, worum es überhaupt gerade geht, ja, oder welches Experimentieren auch gerade möglich ist, wen hat, genau, also was passt eigentlich bei wem. Ja, also das, da bin ich wahrscheinlich nicht die richtige Ansprechpartner. Es gibt auch Personen, die coachen viel klar mit Methoden, da hat jeder Prozess eine Methode, ich selber vertraue.
Es gibt auch eigenentwickelte Methoden, ne? Genau. Ja, ich sag auch mal, das ist irgendwie auch customized auf die Person, die mir gegenübersteht. Ist doch auch eigentlich viel besser, oder?
gute Fragen. Also wie gesagt, ich glaube, gutes Coaching lebt von ganz viel Aufmerksamkeit und einer gewissen Hingabe zu der Person in dem Moment und dann halt Fragen, ja, reflektierte Fragen absolut, von dem, was da absolut. Im Raum steht.
Ja. Ja. Liebe Simone, jetzt kommt eine Glaskugelfrage.
Oh nein.
Wie sieht denn das Coaching von morgen oder der Zukunft für dich aus?
Ja,
das ist wie sieht das aus? Deine persönliche Einschätzung.
Genau. Ein bisschen haben wir es ja schon berührt, die Themen, weil wir auch so über künstliche Intelligenz gesprochen haben. Da habe ich ja so ein paar Dinge, die ich selber aufgeschnappt habe, gesagt. Das hat die Zielgruppen meines Erachtens relevanter werden und überhaupt auch der Anspruch an die Nutzerinnen oder die Coaches, ja, wie ein Coaching-Prozess aussehen soll. Also, dass die Individualisierung, glaube ich, noch viel stärker zunimmt, was ein Coachee überhaupt braucht, wie wir Technologie integrieren. Also, ich glaube, überhaupt dieses, das weniger schematisch zu verstehen, so ist es richtig, so ist es falsch, sondern tatsächlich auch zu experimentieren mit Möglichkeiten für die unterschiedlichen Personen, die da sind. So stelle ich mir das momentan vor und alles andere erscheint mir noch sehr weit weg, wobei bei der Geschwindigkeit, wer weiß, ja, also wird wahrscheinlich dieser Blick in den Kasten von Online-Coaching schon auch bald irgendwie von Avatar-Coaching ersetzt, ja, why not? Also, dass man gefühlt 3D mit dem anderen im Raum sitzt, das kann ich mir nicht erfüllt vorstellen, aber es ist für mich absolut denkbar, dass auch sowas zukünftig stattfindet. Ja.
Vielen Dank für deine Einschätzung. Liebes Publikum, das war Simone Mellmann von Sharpist. Wir gehen jetzt mit einem ganzen Koffer voller Coaching-Wissen nach Hause. Und liebe Simone, wenn die Leute da draußen mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wie können sie dich am besten erreichen? Und wenn sie noch tiefergehende Fragen haben?
Ja, ihr könnt gerne auf mich zukommen. Also in jedem Fall über LinkedIn könnt ihr euch mit mir vernetzen. Oder auch indem ihr euch an Sharpist wendet, dann landet das auch bei uns oder auch bei mir. Und ich freue mich immer über Austausch, auch über Impulse. Ich habe ja schon ein paar Einladungen gemacht. Wenn ihr Wissen zu irgendwas habt irgendwie, dann freue ich mich auch sehr, mehr dazu zu lernen und gemeinsam mit euch einfach zu sprechen.
Ja, ich wünsche dir noch ganz viel Freude hier auf der Zukunft Personal Europe und gutes Gelingen weiterhin. Danke dir.
Danke, Irene.